Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht am Programm ein Vortrag von Marc Rölli zum Thema Logik des Wahnsinns, der im Jänner 2009 am Institut für Wissenschaft und Kunst in Wien gehalten wurde und in dem es vor allem um das Denken von Gilles Deleuze bzw. die Bedeutung des Wahnsinns für das Denken bzw. die Philosophie geht. Marc Rölli war bis 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der TU Darmstadt, hat sich dort mit der Arbeit Kritik der anthropologischen Vernunft 2008 habilitiert und hat dort derzeit eine Vertretungsprofessur inne. Seine Forschungsschwerpunkte sind philosophische Anthropologie und Anthropologiekritik, Philosophie der Biowissenschaften und Biopolitik, französische Gegenwartsphilosophie, Pragmatismus und aktuelle Entwicklungen in der Phänomenologie. Von seinen Publikationen seien nur die folgenden erwähnt. Zum einen sein Buch Gilles Deleuze, Philosophie des transzendentalen Empirismus, das ist beim Verlag Thuria und Kant 2003. Herausgeber ist er von dem Buch Ereignis auf Französisch, von Bergson bis Deleuze, Fink 2004. Mitherausgegeben hat er mit anderen den Band Ambivalenzen des Todes, Wirklichkeit des Sterbens und Todestheorien heute, bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft 2007. Dann das Buch Heinrich Heine und die Philosophie, wiederum Thuria und Kant 2007. Dann Macht, Begriff und Wirkung in der politischen Philosophie der Gegenwart, bei Transkript 2008. Und letztlich Pragmatismus, Philosophie der Zukunft, bei Fellbrück wiederum 2008. Der Vortrag von Marc Rölli handelt, wie gesagt, vor allem von Gilles Deleuze. Das Denken von Deleuze, auch wenn man seinen Namen kennt, steht dabei, vor allem was die Philosophie anbelangt, im deutschsprachigen Raum vor der Merkwürdigkeit, lange Zeit kaum beachtet worden zu sein. So hat Friedrich Balke in seiner 1998 erschienenen Einführung in Deleuze im Campus Verlag gemeint, Zitat: Nachdem das Deleuze'sche Werk mittlerweile fast vollständig ins Deutsche übersetzt ist, lässt sich die Frage nicht mehr abweisen, wieso die akademische Philosophie hierzulande auf einen Denker immer noch weithin mit Schweigen reagiert, der zweifellos zu den großen Erneuerern der Philosophie in diesem Jahrhundert zählt. Zitat Ende. Und auch Marc Rölli konnte in seiner genannten Arbeit zu Deleuze aus dem Jahr 2003 sagen, dass es im deutschsprachigen Raum kaum Arbeiten gibt, die die philosophische Bedeutung von Deleuze behandeln. Dies hat sicherlich auch mit der allgemeinen Rezeptionslage französischer Philosophen wie Derrida, Foucault, Lacan und anderen im deutschsprachigen Raum zu tun, die lange Zeit unter keinem guten Stern stand. Vor allem im Gefolge der sogenannten moderne-postmoderne-Diskussion wurden oft französische Denker mit einem einheitlichen Label wie Post- oder Neostrukturalismus versehen, bei denen man eine Absage an die Vernunft, an das Subjekt oder einfach Irrationalismus vermutete, was eine ziemlich undifferenzierte Sache war, und wo nicht gesehen wurde, dass es nicht um eine Absage von Vernunft oder Subjekt ging, sondern um eine Umformung von Rationalität und Subjektivität. Diese Zeiten sind zum Glück großteils vorbei und es haben sich viel differenziertere Zugänge zu Autoren wie Foucault, Derrida oder Lacan ergeben. Bei Deleuze jedoch scheint die philosophische Diskussion, was den deutschsprachigen Raum anbelangt, wie gesagt, mehr am Anfang zu stehen, auch wenn sich gerade in den letzten Jahren auch hierzulande einiges getan hat, wie Arbeiten von Marc Rölli, Friedrich Balke, Miriam Schaub oder Michaela Ott zeigen. Was nun das Thema Wahnsinn bei Deleuze anbelangt, muss man von einer weiteren Rezeptionsbarriere sprechen, verbunden mit dem 1972 gemeinsam mit Félix Guattari publizierten Buch Anti-Oedipus, Kapitalismus und Schizophrenie, einem polemischen Buch, das auch wegen seinem unakademischen und polemischen Stil oft nur Gegenpolemik hervorgerufen hat und dem man oft nur eine naive Verherrlichung des Wahnsinns vorgeworfen hatte, ohne es genauer zu lesen. Dabei geht es Deleuze nicht um eine Verherrlichung des Wahnsinns oder der Schizophrenie, wie es Marc Rölli trotz problematischer Schichten des Anti-Oedipus im Vortrag zeigt, sondern um die Frage, was sich für das Denken ergibt, wenn es den Wahnsinn ernst nimmt und ihn nicht ausgrenzt, was zu einem erweiterten Vernunftbegriff führt. Zitat Marc Rölli: Die vielfältigen Bemühungen von Deleuze, sich philosophisch den Künsten und dem Wahnsinn zu nähern, ist von dem Verlangen getragen, in die Erfahrungsbereiche vorzudringen, die den repräsentativen Ordnungsverhältnissen und ihrer Verflechtung von Wissens- und Machtstrukturen vorausliegen. Dieses Vorausliegende ist nichts, was anderswo gegeben wäre. Es bezeichnet den Entstehungsherd des Gegebenen, Kontingenz und Notwendigkeit seiner strukturellen Bedingung und Fluchtlinien, die aus den etablierten Lebensgewohnheiten hinausführen. Zitat Ende. Der Anti-Oedipus war natürlich auch eine Kritik an der Lacan'schen Version der Psychoanalyse, wobei Deleuze und Guattari oft auch mit Lacan gegen einen Lacanismus anschrieben und man einige Parallelen zu Lacan herausarbeiten könnte. Umfassender ging es den beiden, wie Henning Schmidtgen in seinem Buch »Das Unbewusste der Maschinen – Konzeptionen des Psychischen« bei Guattari, Deleuze und Lacan zeigt, um eine Kritik einer Metaphysik des Unbewussten, um die Befreiung des Unbewussten von einer ihm fremden Logik, wie sie Deleuze und Guattari in der Psychoanalyse am Werk sahen. Oder wie sie selbst einmal sagen, Zitat, »Der Anti-Oedipus war von Kant geprägt. Er sollte eine Kritik der reinen Vernunft auf der Ebene des Unbewussten sein.« Zitat Ende. Denn es geht um die Frage, wie das Unbewusste denken und es dabei nicht von Kategorien des Bewusstseins ableiten, es aber auch nicht als undifferenziertes Chaos ansetzen. Ihr eigener Ansatzpunkt gruppiert sich dabei unter anderem um die Begriffe Wunschmaschinen und organloser Körper, die für grundlegende Positionen im Unbewussten stehen, wobei die Wunschmaschinen die Logik der Partialobjekte von Melanie Klein weiterzuführen versucht und der organlose Körper ein Begriff von Antonin Artaud ist. Wunschmaschinen und organloser Körper stehen dabei auch in einem Konflikt, da der organlose Körper sich gegen totalisierende und paranoische Ordnungen der Wunschmaschinen wehrt. Die beiden Pole gehen dabei verschiedenste Beziehungen ein, sie sind, wie es Schmidtgen herausarbeitet, auch frühe Entwicklungsstufen, die wiederum in andere Maschinen, wie die von Deleuze Guattari so bezeichneten Paranoia-, Wunder- und Junggesellenmaschinen eingehen, und sie stellen daher ebenfalls Positionen dar, die, auch wenn sie überwunden sind, als Potenziale erhalten bleiben. Diese Bezüge werden klarer, wenn man den Anti-Oedipus auch mit dem Buch Logik des Sinns in Relation setzt, wo sich Deleuze umfassender mit Melanie Klein auseinandergesetzt hat. Dies jedoch vor dem Hintergrund von seiner Differenzphilosophie und seiner Vernunftkritik, wie es das Thema von Marc Röllis Vortrag ist. Ein Hauptkritikpunkt des Anti-Oedipus war der Begriff des Mangels, genauer, dass Lacan das Begehren von einem fundamentalen Mangel erfasst, was für Deleuze Guattari auch eine Fehlbestimmung des Unbewussten ist. Die zentrale Frontstellung im Hintergrund dieser Debatte hat Bernhard Waldenfels einmal so zusammengefasst. Zitat: Eine weitere Frage betrifft den zentralen Aspekt des Mangels, der durchgehend wie eine Art von Ungrund fungiert. Dies ist eine Hegelsche Erbschaft, die so selbstverständlich nicht ist. Könnte es denn nicht umgekehrt auch so sein, dass Ordnung durch Einschränkung von Möglichkeiten entsteht und so von einem Überfluss zehrt? Das Verhältnis von Begehren und Gesetz würde sich dann anders bestimmen. Die anti-Lacan'sche Wende nach 1968, die bei Lyotard, Deleuze, Guattari und ansatzweise auch bei Foucault eine neue Philosophie des Begehrens entstehen lässt, wird von daher verständlich. Nietzsche und Bataille melden gegenüber der Hegelschen Negativität und Totalität weiterhin ihr Recht an. Ob dieses Recht im Bau von Wunschmaschinen gewahrt ist, das ist eine andere Frage. Zitat Ende. Hören Sie nun jedoch nach einem ersten Musikstück den Vortrag von Marc Rölli.
Ist es die Lüge Individualität? Ist es der Widerspruch, der einfach nicht zu leben geht? Endlich die Angst vor dem nächsten unaufhaltsamen Verlust oder dein Alter, der Klassenkampf, der Börsenstück? Hast du dich denn noch immer nicht entschieden zwischen angepassten und aussätzigem Leben? Geschieden warten, bis die nächste große Blase platzt. Ist es nicht offensichtlich, wer hier warum wen befragt? Jetzt ist also dein Körper, die Fabrik, wo du ziehst, du was begehrt wird oder wieder nur dich dient dir der Dampf als Antriebskraft oder ist es gar Leidenschaft erschöpft? Ach was, es fängt gerade erst an, bist du Soldatin oder Veteran? Überrascht, ist das die Abnutzungserscheinung deiner Urteilskraft? Hält sich die Lage für stabil? Hältst du dein sicheres Gefühl? Wenn ja, ist der Aderlass von eben jenem nicht auch dein Gewinn? Bist du von Aufbruch oder von Untergang? Zäumst du von hinten oder gehst du's gern von vorne an? Wenn du träumst, träumst du dich als widerständiges Subjekt? Hältst du die Art der Fragestellung für zu unkonkret? Ist das Versuch und Irrtum? Ist das der Schlag oder ist das schon die Wirkung? Ist verzweifelt, dass die verinnerlichten Sichten stets an Verkörperungen scheiterten. Hier wird Fleisch zersetzt, hier werden Knochen freigelegt. Und wenn du nicht kooperierst, dann werden sie abgesägt. Dein Kapital sei also folglich die Zerrissenheit. Meinst du, dass diese dich von unser aller Pflicht befreit? Nein, niemand wird hier ausgespart und jede kalkuliert. Und du hast nur zu fragen, wenn mich die Antwort interessiert. Also, wessen Schuhe ziehst du an? Bist du Soldatin oder Schizophrenin?
Versuche in die Richtung, und zwar auch mit Bezug auf Deleuze, und begreife das, was ich hier heute Abend vorstelle, auch eher als eine Idee, als vielleicht ein Experiment. Von einer Logik des Wahnsinns zu sprechen, erscheint auf den ersten Blick völlig absurd. Zeichnet sich der Wahnsinn nicht gerade dadurch aus, dass im Wahn der Sinn verloren geht, oder anders gewendet, dass der Sinn sich von der Vernunft und ihrer Logik entkoppelt und sich verselbstständigt in einer ungeordneten, regellosen, weder vernünftigen noch irgendwie logischen Art und Weise. Nach Kant etwa, dem großen Königsberger Philosophen, wäre der Wahnsinn ungefähr ein sinnlich-sinnloses. Überhandnehmende Leidenschaften und Affekte, die auf niederen, bloß natürlichen, egoistischen, pathologischen und vererblichen Neigungen beruhen und mit einer Fantasietätigkeit assoziiert sind, welche das logische und das moralische Selbstbewusstsein vollkommen zu ruinieren vermag. Aber nicht nur in der Aufklärungsphilosophie, auch heute, in einer Zeit radikaler Metaphysikkritik,
bleibt oft genug ein strikter Gegensatz erhalten, der den Wahnsinn aus dem Reich der Logik herausstellt, an die Ränder und an die Grenzen des vernünftigen Denkens rückt. Das an und für sich selbst begrenzt, also dieses vernünftige Denken, an und für sich selbst begrenzt, ideologisch, großspurig, ein bloßes Instrument der Verdinglichung sei, weshalb es eine Kehrseite der Vernunft geben müsse, die nicht in ihrer Logik unterworfen ist. So gesehen ist die Rede von einer Logik des Wahnsinns aus umgekehrten Gründen verfehlt, indem sie nämlich vorzugeben scheint, dass der Wahnsinn logisch und das heißt nach vernünftigen Regeln zu begreifen ist und also gerade nicht eine Herausforderung der Vernunft als solcher durch eine radikale Andersheit und Fremdheit darstellt. Im Folgenden wende ich mich dem französischen Philosophen Gilles Deleuze zu, der bereits in den 1960er Jahren einen Vorschlag gemacht hat, wie man die oben beschriebene Unmöglichkeit, dem Wahnsinn eine positive Logik zu geben, revidieren kann. Von zentraler Bedeutung für sein Vorgehen ist die Vernunftkritik, die einerseits, wie schon bei Kant, auf der Grundlage eines erweiterten Vernunftbegriffs eine charakteristisch verengte, über ihre Bedingungen und Grenzen nicht im Klaren sich befindende Vernünftigkeit herausarbeitet. Andererseits, und im Unterschied zu Kants kritischer Philosophie, nimmt nun die erweiterte Vernunft, also bei Deleuze, auf den Wahnsinn Bezug, während der verengte Begriff als exklusiver, den Wahnsinn von sich ausschließender, gelten muss. Das heißt also, dass das philosophisch besonders ausgezeichnete Denken ein Verständnis all der vormals als verrückt und verkehrt eingestuften Modifikationen des gesunden Menschenverstands impliziert. Und zwar ein Verständnis, das auf Kosten des traditionellen Denkens geht, weil es ein verkehrtes Selbstverständnis von sich voraussetzen muss. Die von Kant zum Zweck der Konsolidierung der Einheit der Vernunft ins Spiel gebrachte Verdopplung derselben wird nunmehr, vielleicht zunächst bei Nietzsche, den sich Deleuze immer viel bezieht, als eine schizophrene Veranlagung ihres eigenen Wesens gedeutet. In den Überlegungen zum Bild des Denkens, die Deleuze erstmals 1962 in seinem Buch über Nietzsche in den Grundzügen formuliert und dann im Rahmen seiner Proust-Studien und vor allem in Differenz und Wiederholung 1968 weiter ausgearbeitet hat, wird die Vernunftkritik im Sinne einer Entgegensetzung des differenztheoretischen und des repräsentationslogischen Ansatzes auf den Punkt gebracht. Also die verengte Vernunft wäre die repräsentationslogische, die erweiterte, die differenztheoretisch verstandene. Von Nietzsche übernimmt Deleuze dabei die Einsicht, dass es ein moralisches Vorurteil ist, nicht nur das endliche, zeitliche, sinnliche und körperliche Dasein, die Täuschung, das Begehren, die Willen zur Macht, im Unterschied zum unendlichen und geistigen Wesen, zur Wahrheit, freier Wille und freies Selbstbewusstsein, als Uneigentliches anzusehen, sondern eben auch das Dionysische oder den Sinn der Erde, wie es in Zarathustra heißt, abzutun, als eine bloße Abweichung von der Regel zu pathologisieren. Beides gehört zusammen, denn die immanenten Grundlagen der Kritik der obersten Werte, der traditionellen metaphysischen Annahmen, liegen in einem Prozess des Werdens, das den an einem Sinn ihrer Existenz Verzweifelten von sich aus keinen Halt bietet. Das erwähnte Bild des Denkens kann anhand von drei Gesichtspunkten kurz dargestellt werden. Erstens unterscheidet sich das von Nietzsche in Aussicht gestellte Philosophieren der Zukunft von seinen dogmatischen Vorläufern dadurch, dass es die natürliche Verwandtschaft zwischen dem Denken und der Wahrheit quasi als Ausdruck des moralischen Vorurteils par excellence in Frage stellt. Deleuze konzipiert diesen ersten Aspekt als Postulat von der Wahrhaftigkeit des Denkens. Damit ist die implizite rationalistische Unterstellung gemeint, dass dem Denken als natürliche menschliche Fähigkeit die Wahrheit formell zugehört. Ich zitiere, dass es folglich ausreichend sei, wirklich zu denken, um wahrheitsgemäß zu denken. So Deleuze in Differenz und Wiederholung. Zweitens weist Nietzsche die Vorstellung von sich, die Wahrheit könnte erreicht werden. Die Scheinbarheiten sind keine vorläufigen Wahrheiten in dem Sinne, dass ihr minderer Status in absoluter, nicht perspektivisch gebrochener Erkenntnis zumindest potenziell aufgehoben ist. Für Deleuze ist dieser zweite Aspekt als wieder dogmatisches Postulat des Methodenideals zu fassen. Es besagt, dass wir Menschen nur faktisch vom Weg der Erkenntnis abgekommen sind, dass es uns aber mit der richtigen Methode schon gelingen wird, das von Rechts wegen unsere Gattung auszeichnende Wissen, um die vernünftige Ordnung der Wirklichkeit zu erfassen oder zu entwickeln. Und zuletzt bekämpft Nietzsche die metaphysische Position vom sogenannten Glauben an die Gegensätze der Werte, so in Jenseits von Gut und Böse. Mit diesem Glauben verbindet sich die Auffassung, dass die Wahrheit, der Wille zur Wahrheit, die selbstlose Handlung oder das reine sonnenhafte Schauen des Weisen nicht aus dem Willen zur Täuschung, aus dem Eigennutz oder der Begehrlichkeit entstanden sein oder abgeleitet werden kann. Somit wird ein reines, unvergängliches, göttliches Sein der vergänglichen, verführerischen, täuschenden, geringen Welt, diesem Wirrsal von Wahn und Begierde, wie Nietzsche schreibt, entgegengesetzt. Gegen die Erklärung der Nichtigkeit der diesseitigen körperlichen und zeitlichen Existenz wendet sich Nietzsche mit der These, dass, ich zitiere ihn, das Bewusstsein in keinem entscheidenden Sinne dem Instinktiven entgegengesetzt sei, sondern im Gegenteil, ich zitiere nochmal, das meiste bewusste Denken eines Philosophen durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen ist. Deleuze bringt diesen dritten Aspekt als Postulat des Irrtums auf den Punkt. Der Irrtum repräsentiert demnach das Negative überhaupt. Und zwar in der logischen Fassung eines Effekts von Kräften, die dem Denken äußerlich sind. Körper, Leidenschaften, sinnliche Interessen. Somit macht sich der Irrtum nicht als negative oder scheinhaft unwahre Struktur des Denkens de jure geltend, als immanentes Unbewusstes des Bewusstseins, sondern als bloßes Nichtdenken, das als nichtiges Moment von der wahren Beschaffenheit des intelligiblen Realitätscharakters abfällt, sofern man ihm näher kommt. Also wenn man gewissermaßen bei der Vernunft ist, dann ist der Irrtum getilgt. Gegen diese dogmatischen Merkmale eines verbreiteten philosophischen Selbstverständnisses richtet sich nun das von Nietzsche vorgeschlagene und von Deleuze nachgezeichnete neue oder außermoralische Bild des Denkens. Zitiere Deleuze, denn dieses, das Denken, ist niemals nur natürliches Vollziehen eines Vermögens. Das Denken denkt nie allein und durch sich. Ebenso wenig wird es einfach nur durch ihm angeblich äußerlich bleibende Kräfte gestört. Denken hängt ab von Kräften, die sich seiner bemächtigen. Zitat Ende. Sein Wert bemisst sich an den Kräften, die es zu denken determinieren. Mit dieser Bestimmungsgrundlage verändert sich das gesamte begriffliche Koordinatensystem. Es muss mit einem blinden Fleck als Vorgabe und Stimulanz der Vernunft gerechnet werden, vor dem aus sich Probleme aufwerfen und Fragen stellen. Und genau dieser Zusammenhang führt dann auch zu einem veränderten Begriff der Vernunft selbst, die es nun damit zu tun hat, ihre eigenen Bedingungen zu denken. Also Bedingungen, die nicht mit ihr koinzidieren und die sie doch von innen bestimmen. Von hier aus wird nachvollziehbar, wie sich das Unvermögen, das Wahre zu denken, in seiner Positivität zur Geltung bringt. Schließlich ist es nicht länger auf eine bloß subjektive Gestörtheit zu reduzieren. Genau an diesem Punkt aber tritt die Wiederholung aus dem Schatten einer fingierten, transzendenten Wahrheit heraus. Sie entfaltet sich auf der ganzen Linie der Zeitlichkeit, die inmitten des Subjekts einen Bezug zu sich etabliert, der die Entzweiung des Subjekts mit sich vor jeder Identitätsbehauptung zur Ausgangstatsache erklärt und damit auch die Utopien des Ganzseins kassiert. In Differenz und Wiederholung kommt Deleuze an dieser Stelle auf Atto, genauer auf seinen Briefwechsel mit Jacques Rivière, zu sprechen. Während Rivière am Bild einer autonomen Funktion des Denkens festhält und nur faktische Schwierigkeiten, richtig zu denken, anerkennt, insistiert Arto auf einem prinzipiellen Unvermögen zu denken. Ein Unvermögen, das das Denken von innen heraus heimsucht und in seinem Wesen bestimmt. Ich zitiere dazu Deleuze. Arto sagt, dass das Problem für ihn nicht darin liege, sein Denken zu orientieren, noch darin, den Ausdruck dessen, was er denkt, zu vervollkommnen, noch darin, Applikation und Methode zu erwerben oder seine Gedichte zu perfektionieren, sondern darin, ganz einfach dahin zu gelangen, etwas zu denken. Für ihn ist dies das einzig denkbare Werk. Es setzt einen Impuls, einen Zwang zu denken voraus, der alle Arten von Gabelungen durchläuft, von den Nerven ausgeht und sich der Seele mitteilt, um zum Denken zu gelangen. Folglich ist das, was zu denken, das Denken genötigt ist, zugleich seine zentrale Erschütterung, sein Riss, seine eigene natürliche Unfähigkeit, die mit der größten Macht verschmilzt, das heißt mit den Cogitanda, jenen geheimen Kräften, wie mit ebenso vielen Diebstählen und Einbrüchen im Denken. In all dem verfolgt Arto die schreckliche Offenbarung eines bildlosen Denkens, was eben abgesetzt ist von diesem Bild des Denkens, von diesem dogmatischen Bild des Denkens. Er weiß, dass die Schwierigkeit als solche kein Zustand de facto ist, sondern eine Struktur de jure des Denkens. Also das Unvermögen zeichnet gewissermaßen die Vernunft als solche aus. Es ist nicht nur etwas, was ihr als empirische Unfähigkeit beigeordnet ist und verschwindet, sobald man zu ihr kommt, sondern dieses Unvermögen zeichnet die Vernunft als solche aus. Das ist jetzt sozusagen der Umschlag, den Deleuze hier mit Nietzsche vorstellt. Das Unvermögen verschmilzt mit der Bedingtheit des Denkens, mit seiner Abhängigkeit von einem Außen, das zunächst nicht in seinem Machtbereich liegt und das auf ein Nichtdenken im Denken verweist oder auch auf die Amnesie im Gedächtnis, auf die Aphasie in der Sprache. Wenn hier von einem bildlosen Denken die Rede ist, so will Deleuze, ich zitiere kurz, dem dogmatischen Bild des Denkens nicht ein anderes, etwa der Schizophrenie entlehntes, gegenüberstellen. Allerdings geht es darum, aus dem Unvermögen selbst ein transzendentales Prinzip zu machen, und das heißt, die Normativität, dem Bild des Denkens und seiner zumeist nur impliziten Festlegung dessen, was rechtmäßig das Wesen des Denkens, der Wahrheit oder auch der Moral bestimmt, zugrunde liegt, herauszufordern. Anders gesagt, ist es nicht die Empirie des Wahnsinns, die geltend gemacht werden muss, sondern zuvor und in erster Linie geht es darum, das, was das Denken zum Denken macht, aus der Möglichkeit heraus zu begreifen, die der Wahnsinn für das Denken bereitstellt.
Wir sind viele und dich und mich. Wir sind viele und Kraut, das nicht vergeht. Wir sind viele in der Kleinkriminalität. Das könnte uns passieren. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So könnten wir leben, ehe du weißt, du weißt, du weißt. Wir könnten uns berühren, jetzt gleich, jetzt gleich, jetzt gleich. Wir könnten still erblühen, jetzt gleich, jetzt gleich, jetzt gleich. Wir sind viele und uns einander ewig fremd. Wir sind viele Zustände, die jeder kennt. So etwas wie ein guter Rat, wer ich sagt, hat noch nichts gesagt. 10.000 Dinge auf einmal, uns gegenseitig einfach nah. Pflanze, Tier und Mineral, unsere Seele, Pfeil und Blitz und Raum. Dabei kennen wir uns kaum. Wir sind blind und taub und stumm. Nichts als Quatsch und Wucherung. In uns, um uns, um uns herum. Wir sind die Welt, die dumpf entsteht. Der Wind, der sich beständig dreht. Das Lied, das sich von selber singt. Weil wir vergessen, dass wir Menschen sind. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir sind viele. Wir sind viele.
Stets erneuten Anläufen hat Deleuze deutlich gemacht, dass der prinzipielle Wahnsinn und der empirische Wahnsinn, könnte man sagen, die Geisteskrankheit etwa, zweierlei Dinge sind. In einem Gespräch über den Anti-Ödipus heißt es etwa, zitiere, wir stellen eine sehr einfache Frage, die mit der von Burroughs zur Droge vergleichbar ist. Lässt sich die Kraft der Droge einfangen, ohne Drogen zu nehmen? Ohne sich zum Drogenwrack zu machen. Dasselbe ist es mit der Schizophrenie. Wir unterscheiden die Schizophrenie als Prozess und die Produktion des Schizo als klinische Entität, der nur noch für die Klinik gut ist. Zitat Ende. Als Prozess entspricht die Schizophrenie der philosophisch konstruierten Immanenz des Lebens, die durchaus mit den faktischen Lebensverhältnissen in einer spannungsgeladenen Beziehung steht. Ich zitiere dazu nochmal aus dem Anti-Ödipus. Die Schizophrenie ist, bevor sie Affektion des im Autismus personifizierten und künstlich gemachten Schizophrenen ist, Produktion des Wunsches und der Wunschmaschinen, ein Widerstand gegen die Ödipalisierung. Zitat Ende. Der häufig erbärmliche klinische Zustand des Schizophrenen ist demnach gerade nicht durch die Produktion der Wunschmaschinen bestimmt, sondern repräsentiert eher einen bloßen Rest derselben, der nach ihrer Einschließung oder Reterritorialisierung, die Deleuze und Guattari öfter schreiben, noch übrig bleibt. All die Abweichungen von der Normalität aus der Sicht der Normalität. Diesen Punkt gilt es festzuhalten und vielleicht noch zu stärken, denn es gibt im Anti-Ödipus eine Tendenz, im Begriff der Schizophrenie eine Begründung für diese Erkrankung an den gesellschaftlichen Lebensbedingungen zu liefern und mit einer Widerstandsbewegung oder einer untergründigen Fluchtbewegung zu koppeln. Zwar wird von den Autoren in aller Ausführlichkeit der positive Aspekt der Schizoanalyse, wie sie das nennen, nämlich die Entdeckung und Produktion der Wunschmaschinen, ihrem negativen Aspekt, das heißt der Zerstörung der Hindernisse, welche das Begehren oder den Mut zum Leben erdrosseln, an die Seite gestellt. Gleichwohl werden die Wunschmaschinen doch allzu abstrakt als virtuelle Prozesse den aktuellen Gegebenheiten entgegengesetzt. In diesem Sinne werden insbesondere die sozialen Anerkennungsverhältnisse allzu schnell mit einer allgemeinen Normalisierungsgesellschaft identifiziert. Dieses Problem lässt sich im Hinblick auf die kapitalismustheoretische Ausrichtung der Schizoanalyse, vielleicht auch in Bezug auf die Kritik der Psychoanalyse, marginalisieren. Allerdings verhindert es einen engeren Bezug auf die Schizophrenie als klinisches Phänomen. Dabei kann sehr wohl eine Verbindung zwischen Kritik und Klinik, das heißt zwischen dem empirischen Problem und der philosophischen Idee, konstruiert werden. Von entscheidender Bedeutung ist hier, dass der empirische Absturz oder die Unfähigkeit, sich in den gegebenen Sinnzusammenhängen zu bewegen, philosophisch voraussetzt, dass im Unterschied zum traditionellen moralischen Bild des Denkens die Prozesse des Werdens keinen festen, vorgegebenen Sinn aus sich heraus produzieren, keine personale Identität, die den Prozessen vorausliegt, keine Objektivität, die an und für sich in der beharrlichen Selbstgegebenheit der Dinge verankert wäre. Einige Verbindungspunkte möchte ich im Folgenden nennen, indem ich mich auf ein Gespräch mit der norwegischen Psychologin Arnhild Lauveng vom März 2008 beziehe. Erstens gibt sie an, dass es in jedem einzelnen Fall einen zumeist in einer traumatischen Erfahrung liegenden Grund für die schizophrene Erkrankung gibt. Diese traumatische Erfahrung ist einerseits nicht oder noch nicht fassbar und andererseits hat sie einen ganz realen, auf gesellschaftliche oder innergesellschaftliche, das soziale Umfeld betreffende Machtverhältnisse bezogenen Hintergrund. Zum Beispiel die Angst zu versagen, nicht gut genug zu sein oder zwischen verschiedenen Lebensbereichen hin und her gerissen zu sein. Männer, die von ihren Frauen und Kindern verlassen werden. Jugendliche, die keine Identität zu besitzen glauben. Die unmittelbare Situierung des Psychischen im Gesellschaftlichen wird zweitens darin deutlich, dass die Diagnose Schizophrenie von den medizinischen, juridischen, ökonomischen oder kulturellen Rahmenbedingungen abhängt. Zum Beispiel davon, ob eine harmlose Psychose nicht behandelt werden kann, weil es die Krankenversicherung nicht vorsieht. Oder die Bedeutung der Armut, welche der Einsperrung nichts entgegenzusetzen hat. Oder traditionelle Familienstrukturen, welche imstande sind, kranke Personen aufzunehmen. Oder die möglicherweise gesellschaftliche Stigmatisierung, die dazu führt, dass sich betroffene Personen selbst behandeln oder zu therapieren versuchen. Mit Alkohol, Schlaftabletten. Drittens sind die Symptome nicht auf ein großes Krankheitsbild zu beziehen. Also ich zitiere mal Loveng dazu. Schizophrenie ist ohnehin eine schlechte, zu pauschale Diagnose. Es gibt eher 5-6 Arten von Psychosen als eine einheitlich zu bestimmende Schizophrenie. Drittens sind also die Symptome nicht auf ein großes Krankheitsbild zu beziehen und trotzdem rumort in ihnen ein zwanghafter Wiederholungsprozess, der um ein virtuelles Objekt kreist und die Spaltung, welche die Ich-Identität durchzieht, artikuliert. Da gibt es Stimmen, die aus dem eigenen Inneren kommen und doch andere Stimmen sind. Der Kapitän bei Loveng zum Beispiel, eine Befehlsinstanz, die eine Todesdrohung mit sich führt. Fantasien und Halluzinationen, die unmöglich wahr sein können und die sich doch eine Realität verschaffen, allen Versicherungen des gesunden Menschenverstands zum Trotz. Metaphern für die Angst. Ich zitiere dazu auch nochmal Loveng. Eine Person mit einfacher Flugangst wird kaum denken, dass ihr Flugzeug wirklich abstürzt. Der Schizophrene ist wirklich überzeugt davon, abzustürzen. Sein gesunder Menschenverstand setzt aus, zumindest teilweise, zumindest zeitweise. Und das hat nichts mit fehlender Intelligenz oder mangelnder Fähigkeit zu logischem Denken zu tun. Viertens, der Sprachgebrauch. Die Möglichkeit, Psychosen wie Träume und Albträume zu lesen. Eine Welt der Bilder und der Symbole, die häufig genug eine künstlerische, sensible oder verletzliche Seele erahnen lassen. Fünftens, die Möglichkeit der Heilung. Nicht aus der unverlierbaren Vernunft als Wesenskern jedes Individuums nach Pinel, sondern aus der Einsicht in den Grund, die unmittelbar zusammenhängt mit dem Erlernen eines Umgangs mit der traumatischen Erfahrung, mit der Einrichtung von Handlungsmöglichkeiten in einem sozialen Zusammenhang. Nun, wie weit ist der Weg von den Schmerzen des Psychotikers, der sich nicht rühren kann und verfolgt wird von Fantasien und Ängsten? Der Glaube an die Welt ist verloren gegangen. Zu der Romantik der Schizophrenie, etwas übertrieben gesagt, zu der Romantik der Schizophrenie, die Deleuze und Guattari als Wunschmaschinenphilosophie anpreisen. Ich zitiere mal nochmal Deleuze Guattari. Nicht der auf seiner Couch da niederliegende Neurotiker erzählt uns von der Liebe, ihrer Macht und ihren Hoffnungslosigkeiten, wohl aber das stumme Umherschweifen des Schizo. Die Wanderung von Lenz im Gebirge und unter den Sternen die unbewegliche Reise in Intensitäten auf dem organlosen Körper. Zitat Ende. Zum Abschluss möchte ich mit Bezug auf Büchners Lenz diese Frage noch einmal beleuchten. Büchner hat im Lenz vom aufdämmernden Nihilismus ein Zeugnis abgelegt. Die Erfahrung der Sinnlosigkeit, die sich mit dem Tod Gottes verbindet, macht in gewisser Weise den philosophischen Hintergrund der Schizophrenie aus. Die Kürze der verbleibenden Zeit gebietet ein schematisches Vorgehen. Deswegen gehe ich wieder von erstens zu fünftens, wie vorhin bei Frau Louvain. Erstens arbeitet Büchner die traumatische Erfahrung gut heraus, die nicht in einer allgemeinen metaphysischen Sinnlosigkeit ihren Grund hat. Sie hat vielmehr einen realen und singulären Grund und die dennoch nur beschrieben werden kann, indem auf eine mit der Sinnlosigkeit und der Angst verbundene Leere Bezug genommen wird. Ich zitiere mal Büchner: Es war, als ginge ihm was nach und als müsse ihn was Entsetzliches erreichen. Etwas, das Menschen nicht ertragen können, als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm her. Es fasste ihn eine namenlose Angst in diesem Nichts. Er war im Leeren. Eine andere Stelle: Es wurde ihm leer. Er konnte es mit nichts mehr ausfüllen. Das Licht war erloschen, die Finsternis verschlang alles. Eine unnennbare Angst erfasste ihn. Er sprang auf, er lief durchs Zimmer, die Treppe hinunter, vors Haus. Aber umsonst, alles finster, nichts. Er war sich selbst ein Traum. Einzelne Gedanken huschten auf, er hielt sie fest. Er konnte sich nicht mehr finden. Und noch eine Stelle. Es kam ihm die Angst an wie Kindern, die im Dunkeln schlafen. Es war ihm, als sei er blind. Jetzt wuchs sie, der Alp des Wahnsinns setzte sich zu seinen Füßen. Der rettungslose Gedanke, als sei alles nur sein Traum, öffnete sich vor ihm. Er klammerte sich an alle Gegenstände. Gestalten zogen rasch an ihm vorbei. Er drängte sich an sie. Es waren Schatten. Zitat Ende. Während der reale Grund des Wahnsinns in dem allzu großen und unfassbaren Unglück zusammenhängt, nämlich mit dem Verlust der Geliebten, also in Büchners Lenz, das wäre der reale Grund, werden zweitens die Normalität und ihre Forderung auf unterschiedliche Weise vom Vater und vom Pfarrer repräsentiert. Lenz gelingt es nicht, sich zurechtzufinden, weil er ständig das Gefühl hat, sich etwas vorzumachen, sich an künstlichen Vorstellungen festzuhalten. Drittens, der Wiederholungszwang, die Selbstverdopplung, die Unfähigkeit zwischen Wachen und Träumen zu unterscheiden, ja selbst das Tierwerden, von dem ja auch Deleuze und Guattari prominenterweise sprechen. Vielleicht dazu eine Stelle, die auch interessant ist, bei Büchner. Manchmal fühlte er einen unwiderstehlichen Drang, das Ding, das er gerade im Sinn hatte, auszuführen, und dann schnitt er entsetzliche Fratzen. Einst saß er neben Oberlin, die Katze lag gegenüber auf einem Stuhl. Plötzlich wurden seine Augen starr, er hielt sie unverrückt auf das Tier gerichtet. Dann glitt er langsam den Stuhl herunter, die Katze ebenfalls. Sie war wie bezaubert von seinem Blick. Sie geriet in ungeheure Angst, sie sträubte sich. Lenz mit den nämlichen Tönen, mit fürchterlich entstelltem Gesicht, wie in Verzweiflung, stürzten beide aufeinander los. Zitiere dazu nochmal weiter, quasi diese Phänomene der Selbstverdopplung oder der Unfähigkeit zwischen Wachen und Träumen zu unterscheiden, der Verlust des Glaubens an die Welt, mit Deleuze gesagt. Wenn ich nur unterscheiden könnte, ob ich träume oder wache. Eine andere Stelle: Die Welt hatte einen ungeheuren Riss. Er hatte keinen Hass, keine Liebe, keine Hoffnung, eine schreckliche Leere. Und doch eine folternde Unruhe, sie auszufüllen. Er hatte nichts. Was er tat, tat er nicht aus Bewusstsein, und doch zwang ihn ein innerlicher Instinkt. Wenn er allein war, war es ihm so entsetzlich einsam, dass er beständig laut mit sich redete, rief, und dann erschrak er wieder. Und es war ihm, als hätte eine fremde Stimme mit ihm gesprochen. Im Gespräch stockte er oft, eine unbeschreibliche Angst befiel ihn, er hatte das Ende seines Satzes verloren. Dann meinte er, er müsse das zuletzt gesprochene Wort behalten und immer sprechen. Oder? Dann geriet er zwischen Schlaf und Wachen in einen entsetzlichen Zustand. Er stieß an etwas Grauenhaftes. Der Wahnsinn packte ihn. Es war, als sei er doppelt und der eine Teil suche den anderen zu retten. Viertens, die Verbindung zwischen der Sinnlosigkeit und dem Tod Gottes. Die idealismuskritische Hinwendung zum alltäglichen geringsten Leben. Es gibt eine Passage, wo es gewissermaßen ein ganzes Programm gibt für die Literatur, wo diese Abkehr vom Idealismus herausgearbeitet wird und diese Hinwendung zum alltäglichen geringsten Leben. Jetzt ist es mir so eng, sehen Sie, es ist mir manchmal, als stieß ich mit den Händen an den Himmel. Oh, ich ersticke. Es ist mir dabei oft, als fühlte ich physischen Schmerz, da in der linken Seite im Arm, womit ich sie sonst fasste, also die Geliebte. In seiner Brust war ein Triumphgesang der Hölle. Der Wind klang wie ein Titanenlied. Es war ihm, als könne er eine ungeheure Faust hinauf in den Himmel ballen und Gott herbeireißen und zwischen seinen Wolken schleifen. Als könnte er die Welt mit den Zähnen zermalmen und sie dem Schöpfer ins Gesicht speien. Er schwur, er lästerte. So kam er auf die Höhe des Gebirges und das ungewisse Licht dehnte sich hinunter, wo die weißen Steinmassen lagen, und der Himmel war ein dummes, blaues Auge, und der Mond stand ganz lächerlich drin, einfältig. Lenz musste laut lachen, und mit dem Lachen griff der Atheismus in ihn und fasste ihn, ganz sicher und ruhig und fest. Und dann das Ende bei Lenz. Er tat alles, was wir es die anderen taten. Es war aber eine entsetzliche Leere in ihm. Er fühlte keine Angst mehr, kein Verlangen. Sein Dasein war ihm eine notwendige Last. So lebte er hin. Zitat Ende. Bin am Ende. Aber ich sage trotzdem noch was, bevor ich aufhöre. Sie haben gemerkt, es ist ein bisschen zusammengestückelt. Er hat vielleicht etwas von einer Collage oder so, dieser Text. Und die Schwierigkeit besteht wahrscheinlich darin, die Verbindung herzustellen zwischen den drei Teilen. Also der erste Teil, das Bild des Denkens. Der zweite Teil, der die Schizophrenie, sagen wir mal, in Anführungszeichen als klinisches Phänomen. Und der dritte Teil, Büchners Lenz. Und meine Absicht dabei war, zu zeigen, und das sollte auch im Titel anklingen, dass es einen eigentümlichen Umgang gibt bei der Lösung Gattari mit dem Problem des Wahnsinns. Und das hängt eben zunächst einmal mit dieser Vernunftkritik zusammen. Also die These ist, von Deleuze und Gattari, These ist, dass man herkömmlicherweise, also das Beispiel war ja Kant, die Vernunft und den Wahnsinn einfach so auseinanderdividiert, dass man sagen kann, der Wahnsinn affiziert die Vernunft nicht. Der ist sozusagen nur etwas, was auftaucht, wenn die Vernunft sich nicht so entwickelt, wie sie es normalerweise tut bei einem gesunden Menschen. Und diese Figur, würden Deleuze und Gattari sagen, diese Figur hat weiterhin Bestand, wenn man den Wahnsinn jetzt einfach nur als etwas begreift, was nicht vernünftig ist. Also weil sozusagen diese Entgegensetzung bleibt einfach erhalten. Der Wahnsinn ist dann einfach das Nicht-Vernünftige, das, was man mit der Vernunft nicht fassen kann. Und die Wertung kann sich umdrehen. Also während Kant natürlich auf die Vernunft pocht und sagt, naja, die Wahnsinn müssen kuriert werden und so weiter, kann es dann natürlich auch den umgekehrten Habitus geben, dass man sagt, naja, aus dem Wahnsinn können wir lernen, wie begrenzt unsere Vernunft ist. Ja, der Wahnsinn zeigt uns etwas, das jenseits der Vernunft liegt. Aber das führt nicht weiter, würden Deleuze und Gattari sagen. Das führt nirgendwo hin. Und weiter kommt man erst dann, wenn man gewissermaßen dieses Bild des Denkens verändert, was dieser Entgegensetzung zugrunde liegt. Und der wesentliche Zug ist hier, dass gesagt wird, der Wahnsinn als empirisches Phänomen ist zwar in der Art und Weise, wie er pathologisiert wird, dem traditionellen Bild des Denkens verhaftet, aber in ihm zeigt sich etwas, nämlich dass das Endliche, das Vergängliche, das Sinnliche, das Zeitliche und so weiter, diese ganzen Faktoren, der Verlust der Selbstidentität, also nicht sicher sozusagen mit Vernunftbegriffen, Subjektbegriffen operieren zu können, dass all das nicht nur eine Marginalie ist, sondern den Begriff der Vernunft selbst charakterisiert. Deswegen habe ich auch von einer Logik des Wahnsinns gesprochen. Und dann taucht ein Problem auf, was in der Diskussion von dem Anti-Ödipus auch immer gesehen wurde, nämlich, dass der empirische Wahnsinn ja nicht derselbe sein kann wie der philosophische, sagen wir mal. Also dieser Begriff der Schizophrenie, der von Deleuze und Guattari mit den Wunschmaschinen gekoppelt wird. Das muss ja auseinandergehalten werden. Sie sprechen von dem erbärmlichen Zustand, ne, des Schizophrenen in der Klinik, der gar nicht in der Lage ist, sozusagen seine Wunschmaschinen zu produzieren. Hier gibt es einen Unterschied. Und trotzdem, obwohl es sozusagen diesen Unterschied gibt, ist es so, dass eine Verbindung zwischen diesen beiden Seiten, also zwischen dem Empirischen und dem Transzendentalen, hergestellt werden kann. Und das war jetzt der Versuch in den beiden weiteren Teilen, zu zeigen, dass eben dass man Punkte isolieren kann an dem Phänomen, an dem klinischen Phänomen der Schizophrenie, die sehr gut vereinbar sind oder die in gewisser Hinsicht erst nachvollziehbar sind, wenn man diesen Wechsel vollzieht, also weg von diesem traditionellen Bild des Denkens hin zu dieser anderen Vorstellung, dass man eben das Unvermögen nicht ausradieren kann, dass die Vernunft tatsächlich angewiesen ist auf Impulse, um überhaupt ins Denken zu kommen. Also wenn sie in sich selbst kreist, dann neigt sie dazu, eben sich selbst bloß mechanisch zu wiederholen oder irgendwelche Klischees abzuspulen. Aber man kommt nicht wirklich ans Denken auf diese Weise. Und das war eben der Versuch, diese interessanten Punkte, sagen wir mal, zu isolieren an dem klinischen Phänomen und zum Schluss mit Büchners Lenz in eine Beziehung zu setzen, die es quasi erlaubt, diese philosophische Idee vom Wahnsinn, die Deleuze und Guattari stark machen, wieder zu beziehen auf das klinische Phänomen, eben gerade über diese einzelnen fünf Punkte, die ich versucht habe darzustellen.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand ein Vortrag von Marc Rölli zum Thema Logik des Wahnsinns. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Pushed me hard and